Daily Crime Podcast.
Klappe die erste. Hallo Katrin.
Hallo Isa.
Na, wie geht's dir denn heute?
Ich bin nüchtern. Es geht mir gut. Ich werde auch heute die ganze Folge über nüchtern bleiben.
Bist du dir ganz sicher?
Nein.
Okay, für die, die das nicht ganz nachvollziehen können, für die wir jetzt in einer fremden Sprache sprechen, einfach mal in die letzte Folge hören, die verrückt verplante Weihnachtsfolge. Da habe ich Katrin quasi vor laufendem Mikro abgefüllt bei einer kleinen, ja, ich würde es mal sagen, einem kleinen Glühwein-Tasting, oder?
Ja, der Glühwein war gut, der Met war nicht so unser Geschmack.
Und wie war der Kopfschmerz danach? Oder bist du schon so geprobter Trinker, dass da einfach nichts mehr ist?
Ja, das geht schon.
Ja, wunderbar. Das beruhigt mich.
Ja.
Wunderbar. Ja, wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt direkt in den Fall von heute einsteigen und wie gewohnt investigativ und stets bemüht versuchen, das Thema zu verstehen und zu vermitteln, haben uns überlegt, wir wollen so ein neues Format kreieren. Und zwar wollen wir am Anfang einer jeden Folge einfach noch mal ein bisschen gucken, was ist eigentlich so los in dieser IT-Security-Welt, in der Cyber-Hacking-Welt? Was sind so die Hot Topics, die zurzeit die Szene umtreiben? Und genau, und deshalb haben wir Meldungen mitgebracht, die wir für einfach mal kurz diskutieren wollen. Keine Sorge, das wird nicht ellenlang. Das ist quasi zur Einstimmung gedacht, um euch auf jeden Fall in so eine düstere Stimmung schon mal gleich zu bringen. Spaß beiseite, nein. Aber einfach mal ein bisschen zu gucken, was ist eigentlich so los in der Welt? Und wie finden wir das?
Ja, und wir fangen gleich mit dem Aufreger.
Ja.
Ah, der Aufreger der Woche.
Quasi. Aufreger der Woche. Guck mal, wieder neue Rubrik kreiert. Ja. Ja, der Aufreger der Woche. Magst du erzählen, was da los war?
Ja, ein Hoster, GoDaddy, hat eine Sicherheitsschulung mit seinen Mitarbeitern gemacht. Soweit so gut. Also ich finde das ja gut, wenn man so ein bisschen Awareness schafft. Wir haben ja auch schon mal du warst ja auch schon mal mein Phishing-Opfer.
Phishing ist ein gutes Stichwort, aber ja, eigentlich auf dem ersten Blick ist es völlig normal. Auch ich muss regelmäßig eine Cybersecurity-Schulung machen bei meinem Arbeitgeber. Du wahrscheinlich auch,
weil ja.
Wir arbeiten ja beim gleichen Unternehmen. Also so weit, so gut.
Ja, aber der Inhalt der Mail, der ging gar nicht. Es wird den Mitarbeitern ein Bonus versprochen, weil Corona-Zeit ist eine harte Zeit.
Ja.
Und sie sollten dann eben auf einen Link klicken und ein Formular ausfüllen, damit ihnen dieser Bonus ausgezahlt werden kann.
Genau, 650 Euro wurde versprochen als Zuzahlung. Das Ganze spielt übrigens in den USA. Vielleicht sollten wir es nochmal erwähnen. GoDaddy ist ein US-amerikanischer Hoster. Und wie du eben gesagt hast, hat an alle seine MitarbeiterInnen halt eine Mail verschickt, die einen Bonus versprach.
Ja, aber das war kein Bonus, das war einfach nur ein Test. Klicken die Mitarbeiter auf diesen Link, füllen sie das aus, weil genauso hätte, also eine Phishing-Mail hätte durchaus so aussehen können. Und gerade Corona wird ja auch genutzt von den Fischern, sagt man das?
I don't know, aber wir bestimmen das jetzt einfach mal. Von die Fischers.
Ja.
Genau.
Aber so mit den Gefühlen zu spielen...
Jetzt mal das Unternehmen schon massiv abgebaut hatte.
Mhm.
Also die Angst um den eigenen Arbeitsplatz war durchaus im Raum. Ich finde es völlig daneben.
Ja, man hätte ja 1000 andere Themen nehmen können.
Mhm. Und die Auflösung folgte auch erst ein paar Tage danach. Mhm. Das heißt, du hast ein paar Tage wirklich gedacht, hui, da kommen 650 Dollar, die kann ich bestimmt gut gebrauchen.
Mhm.
Nixes.
Ja, geht gar nicht.
Ja,
also Awareness schaffen, ja, aber
nicht so.
So. Nein.
So. Also ganz klar, scheiße. Das war eine Scheißaktion. Genau, die nächste Meldung, die uns ins Auge gefallen ist, ist tatsächlich auch wiederum sehr, sehr interessant, spielt hier in Deutschland. Und zwar wurde die Funke Mediengruppe Opfer eines Hackerangriffs. Und das in den Tagen vor Weihnachten. Die Funke Mediengruppe ist ein großer Zeitungsverlag. Das Hamburger Abendblatt zum Beispiel wird dort herausgebracht. Ist ja vor einigen Jahren von Axel Springer, wie gesagt, an die Funke Mediengruppe gegangen. Und es wurde so ziemlich alles lahmgelegt, was lahmgelegt werden konnte und wo ein Computer dran war. Also die ganze Rechnerinfrastruktur in der Druckerei, im Verlag selbst, in den Redaktionen. Also es konnte keine Zeitung mehr erstellt und gedruckt werden.
Ja, Wahnsinn, ne?
Und warum wir das erzählen? Also ich glaube, solche Hackerangriffe gibt es, das ist ja nur so ein Hackerangriff, der auch mal publik gemacht wurde, ne?
Mhm.
Der ist natürlich aufgefallen, weil die Leute einfach alle ihre Zeitung nicht bekommen hat. Da sieht man mal, die Leute lesen doch noch Zeitung. Aber das große Problem oder die Herausforderung war, und da entsteht natürlich auch gleich zwangsläufig wieder so eine Diskussion, das ist ein unglaublich vernetztes Business. Mhm. So, das heißt, die Redaktionen beliefern sich alle gegenseitig. Es gibt ja kaum mehr eigenständige Redaktionen. Ne, dann gibt es, das ist ja alles wie so ein großes Netzwerk sozusagen aufgebaut. Und da sieht man mal, wie fragil das ist, dadurch, dass das alles so dezentralisiert wurde.
Ja.
Dieses ganze Verlagswesen, Redaktionswesen. Und ja, die mussten ja quasi einmal ihre ganzen Systeme hoch und runter fahren. Ich gucke jetzt mal die Expertin an, ist wahrscheinlich nicht so ein Ding von einer Stunde, ne?
Sondern nee.
Das dauert ein bisschen länger, ne?
Ja, und gerade nach so einem Hackerangriff, da nimmst du halt wirklich das ganze System einmal vom Netz, setzt alles neu auf. Das muss halt geplant werden, du kannst nicht einfach so das Ganze vom Netz nehmen.
Genau, aber da sieht man mal, wie fragil diese Systeme sind, die überregional vernetzt dezentral funktionieren. Und natürlich wurde wieder um den symbolischen Bitcoin erpresst.
Ja.
Warum eigentlich immer diese Bitcoin-Sache? Verstehe ich nicht.
Ja, weil du die anonym verschicken kannst oder anonym annehmen kannst. Ne? Obwohl, ich meine, wenn du sonst wo sitzt in so einer Inselgruppe im Pazifik, wirst du wahrscheinlich auch eine Banküberweisung kriegen können.
Wer ist der Gewinner bei diesem Ganzen? Es sind die Anbieter von IT-Security-Systemen.
Mhm.
Also wir haben ja selbst mal geschaut, der Markt für IT-Sicherheit erzielte 2020 auf jeden Fall ein Allzeithoch. 5,2 Milliarden Euro geben Unternehmen und Organisationen aus. Das ist schon enorm viel, oder?
Ja.
Also damit inkludiert sind natürlich also Hardware- wie auch Software-Systeme. Aber das ist schon ein netter Markt, ne? 5,2 Milliarden Euro allein in Deutschland, nur um Rechner und Strukturen abzusichern.
Der wächst ja auch mehr als alle anderen Bereiche. Mhm. Und da sind wir auch schon wieder fast bei unserem Fall, ne?
Bei dem uns eigentlich sofort klar war, der muss hier irgendwann mal in diesem Format stattfinden. Aber ein Fall, den wir auch immer mit ganz, ganz viel Respekt und Fingerspitzengefühl immer irgendwie besprochen, betrachtet haben.
Mhm.
Aber heute ist es soweit. Heute sprechen wir über den
KGB-Hack.
Der KGB-Hack, genau. Warum haben wir dieses Thema nicht schon viel früher gemacht?
Weil er aus vielen Richtungen betrachtet werden kann.
Mhm. Dieser Fall ist wie so eine Zwiebel und immer wenn man eine Schicht abzieht, tut sich eine neue auf und darunter ist wieder eine neue und am Ende kannst du es komplett zerpflücken. Es gibt aber keinen Kern.
Ja.
Die Zwiebel hat in dem Sinne keinen Kern und es ist so diese Summe der vielen einzelnen Teile irgendwie. Und um das Ganze mal so ein bisschen nachzuvollziehen, kommt jetzt die obligatorische Fallbeschreibung.
Juni 1989. Ein Waldstück im niedersächsischen Gifhorn, eine verkohlte Leiche, ein leerer Benzinkanister und viele offene Fragen. Es ist das unrühmliche Ende eines verpfuschten Lebens. Es ist das Ende des Hackers Karl Koch, der mit seinen gerade mal 23 Jahren vielen seiner Zunft voraus ist. Zum Zeitpunkt seines Todes ist der junge Mann mit den müden Augen gezeichnet von einer langjährigen Drogensucht und einer ausgeprägten Angstpsychose. So schlimm, dass er sich am Ende selbst angezündet hat? Bis heute ist diese Frage nicht endgültig geklärt. Seit 1985 war Karl Koch Mitglied einer Hannoveraner Hackergruppe, die über Jahre für den KGB in US-amerikanische Computersysteme eingebrochen ist. Natürlich gegen Geld, viel Geld. Ein Jahr später fällt einem jungen Übergangsadministrator am Berkeley National Laboratory, einem Forschungsarm der Universität of California, eine Ungereimtheit auf. Im Abrechnungssystem werden Kosten in Höhe von 75 Cent ausgewiesen, die sich keinem Nutzer zuordnen lassen. Was mit simplen Berechnungsformeln beginnt, entwickelt sich binnen kürzester Zeit zu einer echten Verfolgungsjagd im digitalen Raum. Denn schnell wird klar, hier wird nicht nur Rechenzeit gestohlen, hier sind Kriminelle am Werk. Der heute als Internetvisionär bekannte Clifford Stoll wird Zeuge eines Jahrhundert-Hacks, bei dem hochsensible Informationen unter anderem von der NASA, dem Militär und sogar der CIA abgegriffen werden. Nach Monaten gelingt es Stoll schließlich, die Spur zurückzuverfolgen. Und die führt nach Hannover.
Ja, wir haben es eben gehört, der KGB-Hack war in erster Linie ein Einbruch in US-amerikanische Computersysteme.
Mhm.
Nicht irgendwelche. NASA, Militär,
CIA.
Ist schon eher so die sensiblere Ecke, ne?
Ja, und gerade im Kalten Krieg.
Der zu dem Zeitpunkt natürlich schon seit einigen Jahrzehnten in Gange war, aber plötzlich im digitalen Raum stattfand.
Mhm.
Das war neu.
Ja, das war wirklich neu.
Das ist ein Phänomen, das in den 80ern so hochgekommen ist. Das dann richtig, also es hatte richtig System.
Ja.
Also der KGB, das kann man sagen, hat gut und gerne westdeutsche Hacker angeheuert, um für sie zu spionieren.
Mhm.
Und eben jene Informationen ausfindig zu machen. Aber wer sind diese Leute, die jetzt in diesem ganz konkreten Fall gehackt haben? Das war auf jeden Fall eine sehr interessante, bunte Truppe.
Ja, das war Karl Koch.
Mhm.
Dann hatten wir noch Markus Hess, Dirk Otto Brzezinski, dann noch diesen Vermittler, der war gar kein Hacker, Peter Kral.
Peter Karl Pedro genannt.
Wie genau.
Und dann habe ich immer gehört, es gab noch einen fünften.
Mhm.
Aber irgendwie ist der nie irgendwie aufgetaucht.
Nee.
Also nicht namentlich irgendwie bekannt.
Ja.
Gut, aber diese Kerngruppe waren diese vier Personen. Drei davon waren auf jeden Fall echte Computerfreaks.
Ja.
Echte Cracks. Und der eine, der Pedro, der hatte mit Computer eigentlich gar nichts am Hut.
Nee, der war Croupier, ne?
Der war ehemaliger Croupier und der hat diesen Deal im Prinzip auf eine unfassbar kreative Art und Weise angeleiert. Magst du mal erzählen, wie der das gemacht hat?
Ja, der ist einfach in die DDR gefahren
und
in die sowjetische Botschaft.
Und in
hat
Berlin?
Gesagt, in Berlin. Und hat gesagt, guten Tag, hier bin ich. Ich würde gerne...
Für Sie hacken.
Für Sie hacken. Ich habe da ein paar Leute.
Genau. Und ich glaube, nach einigen Überprüfungen haben sie dann quasi diesem Deal zugestimmt.
Ja, die haben ihm eine ganze Auftragsliste mitgegeben.
Genau. Also die sollten erstmal so ein bisschen ein paar kleine Häppchen liefern und dann würde man schauen, ob man ins Geschäft käme.
Ja.
Aber gesagt, getan.
Ja. Und er ist dann zurückgefahren, hat seinen Jungs die Liste gegeben und die haben losgehackt.
Genau. Das ist im Prinzip so dieser Modus operandi gewesen. Seine Crew hat gehackt. Er hat das in einem schicken Aktenkoffer dann immer rübergetragen nach Ost-Berlin, dort abgeliefert, Geld kassiert.
Ja.
Und dann ist er wieder zurückgegangen. Und das ging immer so hin und her und hin und her.
Ja, Geld war für die alle wichtig, ne?
Ja, klar.
Hohe Telefonrechnung durch das Hacken und natürlich auch Drogen.
Okay, darauf kommen wir gleich später zu sprechen. Das wird nämlich noch ein ganz zentrales Element in dieser ganzen Geschichte. Gerade wenn wir etwas intensiver über Karl Koch sprechen werden, um den sich auch heute, also es ist fast schon eine Art Koryphäe, ne? Also Karl Koch ist auf jeden Fall eine Lichtgestalt. Ich denke auch immer an Aaron Swartz, über den wir ja auch vor ein paar Folgen gesprochen haben. Die sind so ein bisschen vom gleichen Schlag, ne?
Ja,
nur dass der eine halt ungefähr 30 Jahre früher aktiv war, aber mit sehr ähnlichen Motiven. Genau, aber ja. Das war im Prinzip das, womit sich alle über Wasser gehalten haben. Es war auch ein lukratives Einkommen, ne? Die haben ja mehrere 10.000 Mark bekommen, je nachdem, was sie geliefert haben. Und das ging ja über Jahre.
Ja. Was sie da geliefert haben, war gar nicht so spannend, wie man dachte. Also ich hätte ja gedacht, das sind irgendwelche Riesenlisten mit Zugangsdaten zu den Rechnern. Und sie hatten, glaube ich, sogar dem KGB auch angeboten, für 1 Million zeigen wir euch mal, wie man hackt. Waren die aber gar nicht so interessiert. Die wollten eher so Quellcode. Die wollten irgendwelche COBOL-Compiler oder irgendwelche Unix-Programme und Unix-Quellcode.
Was sagt uns das? Das sagt uns, dass die jetzt nicht unbedingt das Interesse hatten, irgendwelche Systeme lahmzulegen, sondern die hatten eher ein Interesse daran, Dinge nachzubauen.
Mhm.
Warum?
Während des Kalten Krieges war es ja nicht so einfach, so Dinge aus dem Westen zu kaufen. Die hatten ja gar nicht so viele Devisen und dann mussten sie sich das selbst bauen.
Aber wäre es nicht einfacher gewesen, einfach mal, keine Ahnung, irgendwelche Raketenabwehrsysteme oder irgendwelche Atommeiler lahmzulegen? Oder ich versuche mich so in die Psyche eines KGB-Agenten reinzuversetzen, aber es gelingt mir gerade nicht offenbar.
Vielleicht war er dafür auch einfach nicht zuständig. Vielleicht hatte er auch wieder Abnehmer, die eher in dieser Computerbauecke sind, als in der
Disruptive. Naja gut, weil also pfiffige Köpfe waren es auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Also ich meine, die Russen haben ja nun auch eben als allererste halt jemanden ins Weltall geschickt. Das kann man halt nicht von der Hand weisen. Die waren als erste im All. Die Amerikaner waren zwar die ersten auf dem Mond, aber die Erdumlaufbahn umkreist hat eben...
Ja, das stimmt.
Ne? Nicht die Amerikaner. Was übrigens sehr, sehr tief gesessen hat, der Schmerz.
Ich glaube auch.
Genau. Das heißt also, das Know-how, mit diesen Quellcodes was anzufangen, Und dann umzusetzen in konkrete Software oder Lösungen. Also das Know-how hatten sie auf jeden Fall.
Mhm. Damals war die Technik auch noch komplett anders. Also das Internet war ja auch noch gar nicht erfunden,
mhm.
sondern du hattest zu Hause echt nur so einen Terminal-Computer ohne Maus, weil es gab keine grafische Oberfläche.
Mhm.
Du hattest echt nur eine Tastatur und konntest dich dann, wenn du teilnehmen konntest, an dem ersten deutschen Internet, diesem Datex-P, konntest du dann ein bisschen durch die Gegend surfen. Aber du konntest auch nicht einfach so durch die Gegend klicken, weil also Klicken gab es ja noch nicht.
Mhm.
Hyperlinks gab es noch nicht. Du hattest so Rechnerlisten, die dann irgendwie in irgendwelchen Mailbox-Foren getauscht worden sind.
Und wir wissen, dass die auch sehr lange, also die Hackergruppe, mit sehr primitiver Technik sozusagen unterwegs war. Die hatten im Prinzip ihre Ataris. Der Atari war ja damals das große Spielzeug, das die kleinen und die großen Jungs auf jeden Fall haben wollten. Mhm. War auch ganz schön teuer, ne? So ein Computer.
Ja, wahnsinnig früher. Teuer. Die sind da auch immer wieder an ihre Grenzen gekommen.
Mhm.
Aber zum einfach nur irgendwelchen Quellcode sich rüberkopieren oder einfach mal in so diese Rechnereien kommen, hat das schon ausgereicht.
Wissen wir denn, ob die eigentlich, also abgesehen davon, dass die sehr viel Talent hatten, eben gerade auch jener Karl Koch, wissen wir, ob die da irgendwie ausgebildet waren? Waren das Informatikstudenten? Waren die einfach von Talent gesegnet?
Ich glaube, Talent und Interesse. Also das Schwierige ist ja, dass es ganz viel Literatur, also es war ja schwer, einfach schwer, an diese ganzen Informationen ranzukommen. Heute googelst du dir das halt zusammen, wie es so gehen könnte.
Und wahrscheinlich waren auch einfach die Abwehrsysteme damals einfach noch nicht so wirklich gut, oder?
Ja, also da habe ich mich auch ein bisschen reingelesen. Du musstest halt, um in diese Computer reinzukommen, waren ein Username und ein Passwort nötig.
Mhm.
Und die konntest du auch nicht selbst ändern. Das heißt, wenn du einmal in ein System reingekommen bist, dann konntest du auch immer wieder rein, weil das nicht geändert wurde.
Mhm.
Und das waren halt ja, also mit so Standard-Passwortlisten sind sie eigentlich schon sehr, sehr, sehr weit gekommen.
Ja, und es gab noch keine IP-Adressen, ne?
Nee, das auch nicht.
Genau. Also, dass das irgendwie System irgendwelche Auffälligkeiten bemerken würden,
ja.
weil jemand 100-mal von der einen IP-Adresse sich einloggt und plötzlich von der anderen. Das
ja.
gab es halt einfach nicht.
Nee. Und gerade so die Forschungszentren, so das CERN, das wurde dann auch die Fahrschule der Hacker genannt.
Okay.
Weil da so viele Professoren, die schon gar nicht mehr am CERN waren, noch irgendwelche Accounts haben. Es gab Gast-Accounts mit dem typischen Gast-Username, Gast-Passwort.
Und man war einfach auch generell sehr unkreativ mit Passwörtern früher,
ja.
ne?
Die hatten ja auch nur eine kurze Länge. Also.
Ach so, wie viel? Also nichts mit Sonderzeichen, Zahl und...
ich glaube, so um die 6 Zeichen war es meistens.
Ja, also das obligatorische 1, 2, 3, 4, 5, 6 kam ja. wahrscheinlich öfter vor. Okay, also
Name der Frau.
Also wir halten fest, man musste jetzt nicht... man musste schon ein gewisses Talent haben, aber Talent traf eben auch auf eine sehr schlechte Infrastruktur. Das passt natürlich gut zusammen. Ja. Ne?
Also ich glaube, das größte Talent, was man haben musste, war überhaupt mit diesen Computerbefehlen umgehen zu können, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und wie kommt man überhaupt in dieses Internet, oder das Netz, Internet gab es ja noch nicht, wie kommt man überhaupt in das Netz rein?
Mhm.
Aber dann wirklich die Einbrüche waren gar nicht so schwer.
Zumal es ja auch noch nicht das eine globale Netz gab, sondern es gab quasi viele isolierte kleine Netze. Zum Beispiel das Netz in den USA, in dem das Militär unterwegs war zum Beispiel das Millinet.
Mhm.
Und dann gab es eben, wie gesagt, für jede Institution sozusagen war in ihrem eigenen Netz unterwegs.
Ja.
Es gibt ja einen ganz tollen Film, 23, Nichts ist, wie es scheint.
Mhm. Nichts ist so, wie es scheint.
Genau, also 23 mit August Diehl. Und der ist sehr, sehr nah dran am wahren Geschehen. Also
ja.
Pedro heißt dort Pepe und so weiter und so fort. Aber ansonsten sehr, sehr real. Und da bekommt man auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es war auch deren Beharrlichkeit. Also, dass die auch wirklich einfach nächtelang da vor ihren Rechnern gesessen haben. Es war diese Beharrlichkeit, die auch diesen Erfolg gebracht hat. Also Geld, sozusagen. Ne?
War schon cool.
Du warst ganz nostalgisch, ne?
Ja. Ich stelle mir das so richtig vor, also ich hatte ja damals auch ein Commodore 64, aber ich habe es nicht geschafft, damit ins Netz zu kommen.
Hast du es versucht?
Ja, aber irgendwie, weiß ich auch nicht,
Okay, also.
Ich weiß nicht mehr, woran ich gescheitert bin.
Wahrscheinlich die fehlende Ausdauer.
Ja, wahrscheinlich.
Verschiedenste Passwörter auszuprobieren. Und auch dafür haben die ja Programme entwickelt.
Ja.
Also automatisierte Passwort-Algorithmen sozusagen.
Ja, die ersten Brute-Force-Attacken quasi. Da hast du Passwortlisten und hast ein Programm, was dann immer eine Zeile nimmt und gegen dieses Login wirft.
Okay. Aber so ein Lebensstil zollt ja sein Tribut.
Ja.
Und es war ganz klar, die haben sich auch viel, viel durch Drogen sozusagen aufgeputscht und auch natürlich wachgehalten.
Ja.
Und gerade Karl Koch, der eine labile Persönlichkeit war, der einfach auch keine schöne Jugend und Kindheit hatte, der da schon seine Probleme hatte, glitt immer mehr in eine Abhängigkeit, die natürlich auch seine Angstzustände, seine Angstpsychosen gefüttert hat.
Mhm.
Also das war ja eine ganz gefährliche Kombination. Und ja, je erfolgreicher sie wurden, kann man sagen, umso mehr glitt er da in so eine ganz, ganz dunkle, in so einen ganz dunklen Strudel hinein.
Ja.
Was ja im Grunde auch ein bisschen dieser Kern des ganzen Films ist, ne? Also es ist vor allem eine Geschichte über Karl Koch, um den sich heute noch sehr viele Mythen ranken, insbesondere was sein Ableben betrifft. Das ist bis heute nicht endgültig geklärt. Wir wollen auch gar nicht spekulieren, aber Fakt ist, er ist halt irgendwann tot gefunden worden und dieser Tod war ja auch dieser wirklich, wirklich traurige Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung.
Ja, da gibt es ganz viele Verschwörungstheorien dazu und gerade Verschwörungstheorien haben ihm, glaube ich, auch so den letzten Schub gegeben.
Mhm. Genau. Ja, der ist da nämlich sehr, sehr, ich glaube, diese Verschwörungstheorie oder diese Angst hat er auch, klar, das war seine Disposition, aber es gab auch einen ganz konkreten Ursprung, wo man sagen kann, da wurde es dann richtig, richtig düster. Und zwar waren sie ja, als Tschernobyl passiert ist, kurz vorher drin gewesen im System.
Ja, in Jülich.
Genau, in Jülich sozusagen, einem anderen Atomkraftwerk. Und irgendwie hat er das mit Tschernobyl, mit seinen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Und da ging es erst so richtig los. Also ja. Da ging es dann los mit den Selbstvorwürfen, mit dem Verfolgungswahn, mit der Angst. Aber er war so abhängig, drogenabhängig, er brauchte das Geld.
Mhm.
Also einfach mit dem Hacken aufhören konnte er nicht.
Nee. Und er hat sich dann auch verkauft an Journalisten und hat denen eine Show geboten und hat denen auch Dinge erzählt, die gar nicht so wahr waren.
Genau, aber lass uns mal zurück zur Chronologie gehen, bevor wir unsere HörerInnen da so ein bisschen verlieren. Also das Ganze ging so los Mitte der 80er Jahre, 1985, also einige Jahre noch vor dem Fall der Mauer. Und im Grunde das erste Jahr, 85 bis 86, hat das ja eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja.
Mit dem Hacken, dann dem Eintausch der Informationen gegen Geld, Beschaffung von Drogen, wieder Hacken und so weiter und so fort. Jetzt machen wir mal so einen kleinen Sprung und gehen mal ein paar tausend Meilen weiter westlich. Haben wir auch in der Fallbeschreibung schon gehört. Komplett andere Szenerie.
Mhm.
Wir stellen uns vor, ein junger Wissenschaftler mit einer ziemlich krassen Mathe verliert seinen Job als Astronom beziehungsweise war in einem Projekt, das irgendwie nicht weitergeführt wurde. Und der wurde geparkt sozusagen im Rechenzentrum seines Instituts oder eines wissenschaftlichen Instituts, dem sogenannten Berkeley National Laboratory. Und dann saß der da.
Ja.
Und sollte die Computer am Laufen halten.
Genau. Und war auch zuständig für die Abrechnungssoftware, denn damals konnten sich Professoren und auch Studenten an der Uni einwählen von zu Hause oder auch von ihrem Arbeitsplatz an der Uni und konnten dann sich Rechenzeit buchen auf dem Großrechner.
Und Rechenzeit war damals sehr, sehr teuer.
Ja.
Ich habe gelesen, auch hier wieder, wunderbare Dokumentation, Karl Koch, wir verweisen immer auf den Film. Jetzt in Amerika verweisen wir gleich auf ein Buch, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Und in dem Buch stand, eine Stunde Rechenzeit kostete $300. Boah, musst du dir mal vorstellen.
Ja. 300.
Warum? Warum denn so teuer?
Die Anschaffung vielleicht?
Gut, damals war ein Computer auch ein Riesenapparat.
Vielleicht waren es auch die Stromkosten.
Wahrscheinlich. Also die ganze Infrastruktur war einfach wahnsinnig teuer, nicht zu vergleichen mit heute.
Und riesengroß.
Ja klar, das waren ja Lagerhallen voll mit irgendwelchen Rechnern und Servern. Und dann hatte er seinen ersten Job.
Mhm.
Und das war eher so ein bisschen so eine Art Beschäftigungstherapie.
Ja.
Denn?
Denn er sollte diese Abrechnungssoftware sich angucken und da war so in den Protokollen oder in den Reports war irgendwann irgendwie so ein kleiner Fehler, 75 Cent, und er sollte gucken, ob das irgendwie ein Rundungsfehler ist oder wo das denn jetzt genau herkommt.
Genau. Warum gibt man sich solche Mühe, so eine Fehlbuchung von 75 Cent so forensisch zu erforschen? Also
ja, normalerweise gehst du dem gar nicht nach. Aber gerade wenn du neu ins System kommst, das mache ich auch so, ich gebe immer den neuen Bugs zu lösen. Weil bei Programmierfehlern weißt du nie, was es genau ist, und du musst halt sehr, sehr tief ins System reintauchen und verstehen. Und ich finde, das Beste, um ein neues System zu verstehen, ist, sich mit Fehlern zu beschäftigen.
Okay, das könnte sehr gut sein. Das könnte durchaus die Motivation sein. Also mich hast du überzeugt. Jedenfalls hieß es plötzlich, muss man sich mal vorstellen, der ist Astronom.
Ja.
Und sei jetzt nicht aber der hat ja gar nicht so damit gehadert, ne?
Nee.
Sondern der hat diesen Job eigentlich relativ dankend angenommen, hat sich auch gesagt, was Besseres kann mir ja nicht passieren, habe ich ja eh in einem Tag gelöst.
Genau.
War aber nicht so.
Nee, er dachte ja, dass es, wie er schon sagte, so wahrscheinlich Rundungsfehler sind oder na, die Software war so ein Flickenteppich von allen Studenten, jeder durfte da mal ran.
Aber ein Flickenteppich, der irgendwie trotzdem gehalten hat.
Ja, ne? Der hat gehalten.
Die Rede ist von Clifford Stoll. Clifford Stoll, der auch absolut omnipräsent ist.
Mhm.
Also einfach mal den Namen eingeben bei YouTube, der hat auch einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Das ist ein total bunter Vogel.
Ja.
Ein sehr sympathischer Zeitgenosse. Manchmal ein bisschen drüber. Manchmal ein bisschen zu bunt, finde ich. Aber auf jeden Fall jemand, der so diese etwas trockene Wissenschaftswelt auf jeden Fall ein bisschen auflockert.
Ja.
Also so ein kleiner Farbklecks auf jeden Fall.
Ja.
So eine Art, wie er sich gibt, wie er aussieht.
Der verrückte Wissenschaftler.
Ja, es ist so ein bisschen der verrückte Onkel,
ja,
sozusagen. Und der hat ein Buch geschrieben, Kuckucksei heißt das, wo dieser ganze KGB-Hack aus seiner Perspektive beschrieben wird. Und das meine ich halt mit dieser Zwiebelschicht.
Mhm.
Komplett andere Sichtweise.
Ja.
Total anders, genau. Ja, und wie ich eben gesagt habe, also er hatte so ein bisschen diese romantische Vorstellung, dass er das auf jeden Fall schnell gelöst bekommt. Dem war aber nicht so, ganz im Gegenteil.
Ja, er hat dann gesehen, diese 75 Cent, die sind von einem Nutzer verursacht worden, den es so gar nicht gibt, der auch ganz komisch angelegt war. Und der sich dann irgendwie über einen anderen Nutzer eingeloggt hat. Und das war ein Mitarbeiter der Uni, der gar nicht mehr an der Uni war.
Genau, Sven Tech nannte der sich. Genau, und ja, wie du eben gesagt hast, diese Identität war knallhart gestohlen.
Ja, das hat er auch schon gemerkt, weil da fehlten so ein paar ja, Benutzerattribute.
Mhm.
Also es sah schon ganz komisch aus, es gehörte einfach nicht so dahin.
Genau. Ja, und dieses Herausfinden oder diese vielen einzelnen Puzzlestücke entwickelten sich dann innerhalb kürzester Zeit zu einer fast schon historischen Verfolgungsjagd,
ja,
zumindest in der Geschichte der Computerwissenschaft.
Ja. Ja, er versuchte herauszufinden, was dieser Nutzer genau macht und versuchte dem auf die Spur zu kommen. Und das war super, ein smarter Move.
Mhm.
Also der hat nicht einfach diesen Benutzer gesperrt und hat gesagt, ja, war halt ein Hacker, ich sperre den, sondern er hat ihn machen lassen. Und er hat ihn so geschickt machen lassen, dass der Hacker, der sehr, sehr vorsichtig im System war und auch wusste, dass er eventuell verfolgt wird, dass er es nicht gemerkt hat.
Mhm.
Der hat, ja, der hat an jede Leitung der Universität, er hat an jede Leitung der Universität Drucker gestöpselt. Er hat in der ganzen Universität, hat aus allen Büros die Drucker sich rausgeklaut, hat die an diese Leitung rangestöpselt. Und die haben jede Tastatureingabe, die über die Leitung kam, mitprotokolliert auf Endlospapier. Und er hat dazwischen kampiert.
Ja. Es gibt auch eine Dokumentation über ihn und mit ihm,
ja,
rund um den Fall. Sehr authentisch nachgespielt. Er hat die ganzen Szenen sozusagen
hat sich selbst gespielt.
Werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Sehr schön, sehr schön die Pyjamas, die er auch anhatte, ne?
Ja.
Als er da kampiert hat. Er hat wirklich zwischen den Rechnern dann seinen Schlafsack ausgerollt, sein Pyjama angezogen und hat dann, also so einen Pager hat er gehabt, der mit nach Hause genommen hat. Die Freundin war hochgenervt.
Ja, die hat ihm das verboten.
Irgendwann, ne? Genau.
Ja.
Genau. Also der hat sich da so richtig auch der war sozusagen in einer Art Wahn,
ja.
aber komplett anders gepolt. Wir wissen heute, es ist auch erwiesen, dass der Hacker alias Sventek niemand Geringeres als Markus Hess war.
Ja.
Aus der Hackergruppe und um Karl Koch.
Ja. Das konnte man dann auch nachvollziehen, weil er sich Usernamen gegeben hat auf den ganzen Rechnern, nämlich Benson und Hedges, und weil er halt Raucher war. Mhm.
Sein Passwort war unter anderem Jäger, also manchmal auch Hunter. Aber irgendwann hat er die deutsche Übersetzung benutzt und eine Sprachwissenschaftlerin, eine Befreundete von Clifford Stoll, hat ihm gesagt, also das, man könnte vielleicht diesen deutschsprachigen Duktus da irgendwie erkennen. Ja. Also wie gesagt, der hat sich sowohl Technik als auch Experten rangezogen. Aber man muss festhalten, die Rechner, die er quasi überwacht hat und gepflegt hat, die wurden ja gar nicht gehackt, sondern es waren nur Übergangsrechner sozusagen. Also der Hacker ist da ja nur durchspaziert, um, wie wir in der Fallbeschreibung gehört haben, an die richtig großen Brocken ranzugehen.
Ja.
Zum Beispiel die Rechner vom Militär.
Ja, das stimmt. Aber um da durchzumarschieren, hat er so einen Programmfehler ausgenutzt aus dem Unix GNU. Da konntest du nämlich im System E-Mails verschicken und du konntest aber auch, das war halt die Lücke, du konntest auch E-Mails an das System schicken.
Mhm.
Und er hat dann, der Hacker, Markus Hess, hat dann eine E-Mail an das System geschickt, die ein Skript war. Und die wurde dann einfach vom System ausgeführt und hat ihm dann Administratorprivilegien gegeben. Also ganz, ganz hohe Rechte im System.
Mhm.
Und so konnte er dann auch sehr gut gucken, sind mir schon Leute auf der Spur oder nicht.
Mhm.
Und er konnte damit auch ziemlich gut dann ja, durchmarschieren.
Aber irgendwann ist es ihm doch an den Kragen gegangen und das nicht wegen Clifford Stoll, sondern am Ende hat die Freundin von Clifford Stoll die zündende Idee gehabt,
ja,
wie man ihn am Nacken packt,
ja,
sozusagen. Weil sie dann einfach irgendwann diese grandiose Idee hatte,
ein Honeypot zu hinterlegen.
Was ist ein Honeypot, Katrin?
Ein Honigtöpfchen, an dem der Hacker kleben bleibt.
Ach, echt?
Ja.
Das ist die Idee. Genau. Wenn man der Dokumentation ja glauben mag, dann saßen die einfach mal irgendwann an einem Sonntagnachmittag zusammen.
Mhm.
Er erzählte mal wieder
von seinem Hacker,
von seinem Fall. Und dann hat sie relativ trocken einfach ihm entgegengeschnauzt. Na dann.
Ja, dann hinterleg doch was, was den Hacker interessiert, damit er lange im System bleibt. Und dass du ihn fassen kannst.
Fangschaltung.
Fangschaltung, ja. Mhm. Sie haben sich ausgedacht, dass sie große Dateien hinterlegen, an denen der Hacker viel zu tun hat, damit die deutschen Behörden auch genug Zeit haben, die Telefonnummer rauszufinden.
Und diese Datei war ja eigentlich nur ein Sammelsurium an irgendwelchen banalen Dingen, aber sie hatte einen ganz entscheidenden Namen.
Mhm. SDI.net.doc.
Und SDI war nichts Geringeres als der Name des Raketenabwehrprogramms, das Ronald Reagan, damaliger US-Präsident, aufgesetzt hatte. Und das natürlich jeden KGB-Spion, glaube ich, einfach, ja, einfach das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ne?
Ja. Ja, das war einfach nur eine Idee von Ronald Reagan. Aber das hat den Hacker wohl so interessiert, dass er wirklich lange im System hängen geblieben ist. Kleben geblieben ist.
Ja, und nicht umsonst Fangschaltung, weil damals lief ja alles über Telefonleitungen.
Ja.
Und Clifford Stoll hatte sich ja in seiner Zeit auch beste Kontakte aufgebaut zu irgendwelchen Leuten in irgendwelchen Vermittlungsstellen, bei der Deutschen Bundespost. Mhm. Also er hatte ja dann auch relativ viele Unterstützer. Es heißt übrigens, dass diese Hackergruppe um Karl Koch und Markus Hess auch ziemlich viele Unterstützer hatte, aber über die ist nichts zu erfahren. Nee. Man sagt, sie hatten gut ein Dutzend Helfersleute, aber vielleicht waren das auch einfach nur logistische Helfer, die vielleicht geholfen haben, irgendwelche Komponenten zu besorgen. Aber beide, sowohl unsere Hannoveraner Hacker als auch Clifford Stoll, hatten natürlich Unterstützung, die es auch brauchte. Alleine hätte es, glaube ich, einfach nicht geschafft, weder das eine noch das andere.
Ja, also Clifford Stoll brauchte auf jeden Fall Unterstützung vom CIA, FBI, damit sie überhaupt die rechtlichen Schritte einleiten konnten.
Das ist auch eine lustige Anekdote. Der hat ja auch irgendwann herausgefunden, dass der Hacker, von dem wir wissen, dass es Markus Hess war, ja durchaus auch an Informationen vom CIA interessiert hat. Und das ist auch wieder diese Naivität, die auch immer wieder so auch so erfrischend ist, mhm. finde ich, von Clifford Stoll in seiner Doku, dass er dann auch gedacht hat, ja, ich rufe jetzt einfach mal beim CIA an und sag, hallo, ich glaube, ihr werdet gehackt.
Ja.
Und dann standen sie da natürlich, die Männer in ihren dunklen Anzügen und haben gedacht, jo, wir unterhalten uns doch mal nett, ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht dieses, jo, haben wir zur Kenntnis genommen, sondern jo,
ja,
lass uns doch mal sprechen.
Aber er war froh, dass sie überhaupt mit ihm sprechen wollten, weil für 75 Cent wollte eigentlich keiner mit ihm sprechen.
Ja, und irgendwann hat ja auch sein Chef vom Institut gesagt, so Meister, du verbrauchst hier relativ viele Ressourcen, wir sind nicht einen Meter weiter, sofort alles stoppen.
Ja.
Da ist ihm aber zum Glück das FBI zur Seite gesprungen, zu denen er mittlerweile ja auch gute Kontakte aufgebaut hatte. Lange Rede, kurzer Sinn, es war ein Anruf vom FBI und er konnte sein Projekt Hacker verfolgen zum Glück weiterführen.
Mhm.
Aber die Geduld oder der Geduldsfaden, der war schon recht dünn.
Ja.
Und dann ist es passiert.
Ja, die Wohnung von Karl Koch wurde gestürmt. Sie wussten gar nicht, wonach sie suchen sollten, die Polizei. Das war ja das erste Mal, dass so eine Hackergruppe aufgegriffen wurde. Und ich glaube, sie hatten einfach nur als Info mitgekriegt, ja, guckt mal nach irgendwelchen Disketten, ob da SDI-Doc steht.
Ja, und es war ja nicht so, dass die Polizei an die Tür geklopft hat, Beweismaterial gesichert hat und die Leute dann alle festgenommen hat. Nein, die haben ja auch erstmal eine monatelange Observation gestartet und haben es dann natürlich auch relativ schnell ja, erkannt, dass Karl Koch ein sehr sensibler Typ war und den haben sie ja, als Informanten gewonnen. Er war am Ende Informant für den Verfassungsschutz.
Ja, krass, ne?
Bis es dann irgendwann zum Zugriff kam.
Ja.
Und das war 1989. Das war ja alles so jungfräulich, auch in der ganzen Rechtsprechung, die man hätte denen durchaus unterstellen können, dass es geheimdienstliche Agententätigkeit ist, was die machen. Aber nein, ja. Die sind nur wegen Hacking angeklagt worden, was damals noch so einen Ruf hatte von, ja, junge, verwirrte Menschen, die zu viel Zeit haben und eh alle irgendwie ein bisschen verschroben sind. Ja. Das hat man denen dann vorgeworfen. Also das ist dann noch deren Glück am Ende gewesen.
Ja.
Danach sind die alle noch in Untersuchungshaft gekommen natürlich.
Aber nur kurz, ne?
Nur kurz vor Gericht landeten aber dann nur 4 von 5.
Mhm.
Denn in der Zwischenzeit hatte sich Karl Koch so zumindest, ja, die offizielle Erklärung suizidiert.
Ja. Und die anderen haben dann eine Bewährungsstrafe bekommen von 14 bis 20 Monate, glaube ich, ne?
Die haben Bewährungsstrafen bekommen, die haben auch Geldstrafen bekommen. Also die mussten zwischen 3.000 und 10.000 Mark D-Mark zurückzahlen, was natürlich nur nicht zu vergleichen ist mit dem Geld, das sie vom KGB bekommen haben, ja. Natürlich.
Ich habe gelesen, dass die Strafe gar nicht so hart ausfiel, wie man sich das sonst gedacht hätte, weil es nicht nachweisbar war, dass einer der Staaten, also weder Deutschland noch USA, Schaden genommen hat durch die Sachen, die sie rausgehackt haben.
Ja, also im Prinzip Glück im Unglück gehabt. Ja. Ne? Also sie waren ja schon in den empfindlichen Systemen unterwegs. Also sie waren schon da, also sie hätten denen schon ganz schön wehtun können. Aber die Informationen, die sie abgegriffen haben, waren dann am Ende bei Weitem nicht so, wie soll man das sagen, relevant, dass man jetzt allzu hohen Schaden hätte damit anrichten können. Natürlich hat der Osten damit gearbeitet. Also ja. Ich habe auch gelesen, der KGB hat zwar bestellt und bezahlt, aber die Anwendung fand eher in der DDR statt.
Mhm.
Also es wurde dann dem DDR-Geheimdienst, also wahrscheinlich der Stasi, dann wiederum zugespielt.
Ja.
Aber das war ja am Ende dann auch egal. Das war ja alles Sowjetunion, DDR, das war ja alles eine große Familie sozusagen. Da hat man sich gegenseitig unterstützt.
Ja, ja, und die Hochsicherheitsinformation, die war auch damals nicht so einfach.
Die war dann doch gesichert.
Ja, das war auf Rechnern, die eben nicht im Netz waren.
Weißt du, warum der Osten oder was der Ursprung war, dass der Osten irgendwann auch in Sachen digitalem Krieg sozusagen nachgerüstet hat oder aufgerüstet hat?
Nee.
Tatsächlich war es nämlich so, dass es einen Angriff gab. Das war Anfang der 80er Jahre, ungefähr 82, auf eine russische Pipeline. Mhm. Und schnell war klar, dass die Amerikaner dahinten steckte. Und das war so ein bisschen dieses Erweckungserlebnis ja, für die Sowjets, weil die Pipeline wurde quasi ferngesteuert sozusagen. Also es war relativ klar, dass man da über ein Computersystem reingekommen ist und die ist dann quasi geborsten oder implodiert vielmehr. Und ab da begann im Prinzip eine große technologische Aufholjagd.
Ja.
Und deshalb hat der KGB auch sehr gerne eben solche, ja, jung verwirrten Hacker angeheuert, gerne aus dem Westen, weil man wusste, da ist Know-how, da ist technische Infrastruktur, da ist auch ein bisschen so ein Wille gewesen vielleicht, auch gegen das Establishment. Die haben natürlich so ein bisschen diese Leute angeheuert, die einfach mit dem System auch irgendwie gebrochen hatten. Und das war so Teil dieser Strategie.
Ja.
Was in der Retrospektive natürlich ein sehr cleverer Schachzug war.
Das stimmt. Ja. Und den Hackern ging es ja um Informationsfreiheit, ne?
Genau. Und da sind wir wieder bei Aaron Swartz. Ja. Ja, also halten wir fest, Clifford Stoll begann im Grunde eine große Karriere danach.
Mhm.
Er ist ja wirklich ein Vordenker des Internets geworden. Er, der eigentlich immer nur Astronom sein wollte und auch von sich selbst sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Computer, aber irgendwann einfach dieser Visionär war, eine Lichtgestalt. Wir haben auf der anderen Seite auch ziemlich viele Verlierer.
Mhm. Insbesondere Karl.
Insbesondere Karl Koch. Und was natürlich auch übrig bleibt, und das ist jetzt nochmal so eine weitere Schicht in diesem ganzen Thema, was ist eigentlich geblieben, wenn wir mal auf diese ganze Diskussion gucken?
Mhm.
Das Image von Hackern, die ganze Debatte um Sicherheit,
ja.
Die ganze Debatte um Cybersecurity, die ganze Debatte um Großmächte, die sich auf diesem digitalen Terrain bekämpfen. Das ist ein Thema, das ja auch den Chaos Computer Club sehr, sehr tangiert hat.
Ja.
Der auch sehr viel kommuniziert hat und dokumentiert hat rund um diesen KGB-Hack. Ein Stück weit hat es ja diese Szene ja auch geprägt, oder?
Ja, das war eigentlich schon so ein Tiefschlag für den Chaos Computer Club. Die wollten natürlich die guten Hacker sein, helfen, Systeme sicherer machen, natürlich auch ihren Spaß haben, auf jeden Fall. Aber nach diesem KGB-Hack standen Hacker ja in einem sehr, sehr schlechten Licht da. Mhm. Und das Image musste erstmal wieder aufgearbeitet werden.
In der Tat. Und die Polizei und der Bundesnachrichtendienst, die waren ja dann auch irgendwann gefordert, sich dann nochmal komplett neu aufzustellen, ne?
Mhm.
Und sich doch einfach mal zu positionieren. Denn das war schon relativ dilettantisch, wie die vorgegangen sind.
Das stimmt.
Würdest du sagen, dass das so ein bisschen so eine Stunde Null war?
Ja. Ich glaube, nach dem Fall ist allen klar geworden, da passiert was, da müssen wir auch unsere Leute mit ausbilden. Weil ich glaube, also bis dahin hatte die Polizei mit Cyberkriminalität ja noch gar nichts zu tun gehabt.
Mhm. Der Bundesnachrichtendienst sicherlich schon, aber eher so an der Schnittstelle wahrscheinlich immer, ne?
Ja.
Genau. Ja, wir hoffen, dass wir diesem Fall gerecht geworden sind. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Ja, wir werden alles in den Shownotes hinterlegen. Jegliche Dokumentation, jedes Buch, jeden Artikel, den wir jetzt hier angesprochen haben. Es ist, so viel kann man sagen. Für diejenigen, die jetzt so ein bisschen, bei denen wir das Interesse geweckt haben, es ist eine unfassbar gut dokumentierte Geschichte.
Mhm.
Und ja, ich kann nur empfehlen, sich damit einfach ein bisschen näher auseinanderzusetzen, wenn man ja so ein bisschen so ein Interesse daran hat. Und ich kann am Ende nur empfehlen, schaut den Film, liest gerne das Buch.
Selbst für Nicht-Hacker und nicht für ITler ist das Buch super. Es ist so witzig.
Ja, der super Schreibstil. Genau, also ein tolles Thema, das einen auch viel zum Nachdenken anregt.
Mhm.
Ja, und wir hoffen, dass es euch gefallen hat.
Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Genau. Wir freuen uns. Tschüss.
Tschüss.